Hallo, herzlich willkommen und ein dreifach donnerndes Moin, Moin, Moin. Hier ist wieder Peter Minges vom Fritzton Verlag und mir gegenüber sitzt digital mein Freund
Luca, moin.
So, Kleinstwagen, Kleinwagen, Kompaktklasse. Das ist unser Thema heute.
Jo.
Luca, was macht eine Kompaktklasse zu einer Kompaktklasse? Was sind das für Autos?
Ja, du willst jetzt bestimmt nicht hören, dass sie kompakt ist, ne? Aber es ist einfach...
Oh, warum nicht? Ich meine, ein Kleinwagen, Kleinstwagen kann ich mir vorstellen, Kleinwagen kann ich mir vorstellen, ist halt ein bisschen größer. Aber was macht ein Wagen kompakt?
Also ein Kompaktwagen kann man sich ganz einfach vorstellen, weil jeder von uns, auch der Mensch, der am wenigsten zu tun hat mit Autos, kennt den VW Golf.
Ja.
Und der hat die Klasse quasi begründet und erfunden. Das ist der erste seiner Klasse und auch bis heute eigentlich das Nonplusultra, kann man schon fast sagen, in der Klasse. Oder auf jeden Fall der Idealstandard. Wenn man sich eine Kompaktklasse vorstellt, kann man sich einfach einen Golf vorstellen. Das ist im Grunde, der ist es halt. Von dem geht alles aus.
Oh, alles klar. Wann kam denn die erste Kompaktklasse raus? Ich meine, irgendwann geht's ja los, dass man, ich weiß nicht, wie das früher war, so in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren, da gab es halt Autos, da wird sicherlich schon eine Abstufung gegeben haben. Aber wenn du heute so eine Kompaktklasse anguckst, und wir reden ja von Gebrauchtwagen, ist die völlig anders gebaut als zum Beispiel vor 10 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also die entwickeln sich ja immer weiter. Vor 10 Jahren vielleicht nicht, aber von vor 20, 30 Jahren. Die Autos werden ja sowieso immer größer. Also der heutige Golf ist ja in alle Richtungen größer als der erste Golf und auch als der zweite, dritte Golf. Die wachsen ja in alle Richtungen, weil Autos heutzutage einfach sowieso größer sind. Aber vom Grundprinzip ist es immer noch das Gleiche. Also wenn man Golf 1 mit einem heutigen, Golf 8 ist das ja inzwischen, der achte Golf schon, wenn man die mal miteinander vergleicht, das Prinzip ist immer noch das Gleiche. Es ist einfach ein kompaktes Auto. Es ist wie ein Kombi, nur ein bisschen kürzer, aber auch nicht zu klein. Also eigentlich ist es wirklich so einfach das Durchschnittsauto, das normale Auto. Es ist nicht groß, es ist nicht klein, es ist praktisch. Also es ist einfach so, ja, der Idealstandard, das ist einfach.
Spricht man da mehr von der Form oder von der Größe des Autos? Also tatsächlich.
Ja, also beides ein Stück. Ich meine, jetzt, wenn man wirklich mal genau auf die Form guckt, es ist schon eigentlich die Größe. Also du kannst ja eine Kompaktklasse auch haben mit einem Schrägheck oder eben nicht oder als richtigen Kombi. Also das ist schon, also es geht schon eher um die Größe eigentlich, ja. Das ist halt so Golfformat, ne? Also ich habe jetzt keine Zentimetermaße im Kopf, aber ich glaube, wenn du dir einen Golf vor deinem inneren Auge vorstellst, dann hast du schon ganz gut zusammengefasst, was es eigentlich ist.
Okay, alles klar. Um mal wegzugehen vom Golf, wenn ich jetzt zu dir sage, welche Kompaktklasse würdest du als Gebrauchtwagen empfehlen? Immer davon ausgehend, dass das Auto gut in Schuss ist. Mal abgesehen vom Golf, der sicherlich auch als Gebrauchtwagen teurer sein wird als andere Modelle. Welches Modell würdest du empfehlen?
Ja, also das kommt drauf an, was man möchte. Ich kann nicht pauschal sagen, das ist der beste seiner Klasse, weil es auch innerhalb der Kompaktklasse noch unglaubliche Unterschiede gibt. Also es gibt ja wirklich Anbieter, die wirklich ganz bodenständige und die nichts Schickimicki-mäßiges anbieten, sowas wie Renault hat sowas auf dem Markt oder auch, ja, man könnte auch fast Ford dazu zählen. Das sind ja eher so die normalen oder mittelständigen Kompaktklasse-Anbieter und dann gibt's ja immer die höherpreisigen Segmente, BMW, Audi und auch Mercedes haben ja sowas im Angebot. Auch der Golf zählt inzwischen auch dazu. Also der Golf ist schon lange kein billiges Auto mehr. Der ist eigentlich eher einer der teureren. Und bei denen geht es dann ja auch schon richtig los. Also so zum Beispiel bei BMW, den 1er ist das ja. Das ist ja bei BMW das Kleinste, was es gibt. Das ist Kompaktklasse, ne? Der BMW 1er. Und den gibt es auch da, selbst innerhalb des 1ers noch von bis. Also du kannst ihn als 1.16i bekommen. Dann hat er irgendwie so knapp über 100 PS und fährt gut, aber es gibt ihn auch als 1.35i, dann hat das Ding schon einen richtig großen Sechszylinder und über 300 PS. Also sind da noch riesige Unterschiede und auch die Preisspanne ist riesengroß bei diesen Autos. Also man muss wirklich einfach gucken, was brauche ich, was möchte ich, ist es mir wichtig, dass das Auto eine hohe Verarbeitungsqualität hat, dass es auch ein bisschen Luxus mit sich bringt, dann sollte man schon zu den Herstellern gucken, wie BMW, Audi oder auch, VW kann man auch dazu zählen. Oder sagt man eben, mein Auto muss nur von A nach B kommen, dann kann man auf jeden Fall auch ruhigen Gewissens einen kleinen Opel kaufen oder einen Renault oder sowas. Die haben halt eben dann nicht irgendwelche Leder innen verarbeitet und sowas besonders toll, aber die funktionieren ja auch gut, ne?
300 PS in einer in einem Kompaktwagen, in einem Kompaktklassewagen. Mhm. Das erscheint mir so ein bisschen, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil wenn du mit so einem Auto, ich meine, der hat ja da, wie viel Kilometer kann man damit fahren? Das ist ja irre, 300 PS ist ja eine ganze Menge. Und du bist ja da nicht unbedingt in einem geschützteren Raum. Also wenn ich zum Beispiel so ein, wie heißen diese großen BMWs, wir haben gerade noch vor der Aufnahme darüber gesprochen, die bieten ja so einen gewissen Schutz, aber so in so einer Kompaktklasse 300 PS, wow.
Ja, doch, also das ist so ein Mythos, den die Leute immer denken, oh, in einem kleinen Auto ist man nicht so sicher, aber das gilt schon fast zu vernachlässigen. Also natürlich ist man ein Stück weit sicherer in einem größeren Auto, aber ein 1er BMW hat auch eine riesen Knautschzone, der hat eine lange Motorhaube. Wenn du damit einen Unfall hast, bist du nicht wesentlich ungeschützter, als wenn du in einem größeren, weiß was ich, 5er BMW, 7er BMW da einen Unfall hast. Also das ist wirklich nicht, also von der Sicherheit her zu vernachlässigen, die Größe.
Und wie ist das mit der Personenanzahl? Also ich zum Beispiel fahre ja diesen Kuga, Entschuldigung, das ist zwar so ein kleiner SUV, aber zum Beispiel hinten drin, ne, drei Sitze, aber der mittlere Sitz ist echt nicht bequem. Also da könnte ich ein Kind hinsetzen oder einen etwas kleineren Erwachsenen. Wie ist denn das? Kannst du mal sagen, also für eine Familie mit Frau und also Ehemann, Ehefrau, zwei Kinder oder drei Kinder, oder die Oma muss auch noch mit, würdest du sagen, also dann eher den Golf anstatt einen anderen, der vielleicht kleiner ist?
Ja, also es ist schon so, dass manche Autos eben diesen fünften Sitz hinten eher so als Notding haben, ne? Und der wirklich auch nicht dafür gedacht ist, damit irgendwelche weiten Strecken zu fahren mit fünf Personen im Auto. Das merkt man dann auch schon. Es gibt Autos, die haben da einen richtigen Sitz. Und es gibt aber auch welche, die, da ist eigentlich eher nur, ja, man kann sich da hinsetzen und da ist auch ein Anschnaller, aber da ist auch nicht wirklich eine Bucht für den Popo, dass man da gemütlich sitzen kann. Und dann merkt man auch, dass es eher so für schnell mal von A nach B jemanden mitnehmen. Und wenn man wirklich regelmäßig mit fünf Personen fährt, dann sollte man sich schon wirklich überlegen, ob man nicht eher zu einem Mittelklassewagen greift als zu einer Kompaktklasse. Weil dann ist sowas im Golf oder Audi A1 Format oder A3 Format ist das ja eher, das ist schon zu klein dann. Also da sollte man sich schon eher aufwärts orientieren, was die Größe angeht.
Kannst du was zu den Preisen sagen? Also sagen wir so, also Gebrauchtwagen, ne? So, wo du sagst, also ich würde den Wagen empfehlen, wenn man das und das haben will. Zum Beispiel, um nochmal auf die Familie mit Kind zu kommen, den Golf eher als irgendein Toyota oder so. Das kannst du sagen, also okay, kauf den, der ist gut, den kann man gut kaufen, ist ein erprobter Motor, da passen gut fünf Leute rein oder gut vier Leute rein und vielleicht der Kofferraum ist so ein bisschen größer.
Ja, also gut vier Leute rein passen eigentlich in alle Autos. Natürlich haben die teilweise ein bisschen mehr Platz hinten und ein bisschen weniger. Das variiert immer stark von Hersteller zu Hersteller. Wenn man wirklich oft vier Leute transportiert, wird's im 1er BMW schon knapp. Im Golf ist es ein bisschen besser. Aber das ist da auch preismäßig, ist das da auch wieder ein Spektrum. Das kommt auch ganz drauf an, ist es mir wichtig, dass das Auto besonders sparsam ist oder möchte ich, dass er auch ein bisschen spritzig fährt mit ein bisschen mehr Motorleistung. Wenn man jetzt sagt, man hat ein Budget von unter 10.000 Euro, würde ich mich von Herstellern wie BMW und Audi und Mercedes schon entfernen, weil die Autos, die du dann unter 10.000 bekommst, da wird's dann schon kritisch, ne? Also dann muss man schon aufwärts von 200.000 Kilometern Laufleistung schauen und dann läuft man doch irgendwann Gefahr, dass es unzuverlässig wird. Wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt einen BMW fahren und ich habe aber keine 10.000 Euro oder noch mehr, kann man das auch machen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der das gerade gemacht hat, ein 1er BMW gekauft mit 220.000 Kilometern. Da muss man dann aber auch sich im Klaren darüber sein, dass über 200.000 Kilometern auch mal sowas kommen kann wie eine Steuerkette. Die wird von BMW zwar als wartungsfrei verkauft. BMW sagt, da musst du dich nie wieder drum kümmern beim Neukauf, ne? Also sowas wie ein Zahnriemen muss ja gewechselt werden, eine Steuerkette nicht. Und jetzt ist aber der Clou, dass Hersteller die Gesamtlebenszeit von so einem Auto eigentlich nur so auf 160, 180.000 Kilometer rechnen. Also wenn sie sagen, um das Ding musst du dich nie wieder kümmern, das ist für immer in Ordnung, dann meinen die nur bis 180.000 Kilometer. Und darüber muss man es dann doch wieder machen. Und dann muss man eben bedenken, dass diese Teile, die so beworben sind, logischerweise nicht so konzipiert sind, dass sie einfach auszutauschen sind.
Ja.
Und dann kann es richtig ins Geld gehen. Und wenn man so ein Auto kauft, das wirklich schon so viel gelaufen hat, muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Reparaturen dann auch mal wirklich ins Geld gehen können. Auch wenn man natürlich Geld beim Kauf spart. Man kann es machen, man lebt aber auf jeden Fall mit einem größeren Risiko.
Okay, wir können jetzt hier keine rechtlichen Fragen klären, aber wenn so eine Firma wie BMW sagt, das ist für immer, und dann ist es vielleicht doch nur für 180.000, dann muss das ja irgendwo, steht das irgendwo in einem Vertrag, immer bedeutet 180.000 oder Kilometer oder ist das?
Ja, auf das, da, mit Sicherheit wird es das tun. Ja.
Ah, also, ja, ja,
das
ja,
ist ja, ja für den Neukunden, der jetzt ein Auto neu kauft, der wird in den aller seltenen Fällen über 200.000 Kilometer damit fahren. Das ist, glaube ich, nicht, dass das 1% der Leute sind, die einen Neuwagen kaufen. Und das wird ganz sicher im Vertraglichen drinstehen, wartungsfrei in Klammern bis 180.000 oder lass es 160.000. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, wo da die Grenze ist. Auf jeden Fall, wenn ein Hersteller sagt, das ist wartungsfrei, ist es über 200.000 Kilometern ganz sicher nicht mehr wartungsfrei, weil so weit rechnen die gar nicht.
Okay, weil sie natürlich auch denken, so lange fährt ein Auto gar nicht.
Genau, und dann ist es denen auch egal. Also da muss man einfach mal so realistisch sein. Die geben teilweise 5 oder 7 Jahre Garantie, wenn es gut läuft. Aber nach 15 Jahren brauchst du nicht mehr mit so einem Auto ankommen und sagen, hey, ihr habt doch gesagt, das hier hält für immer. Dann sagen die auch, jo, das Ding ist fast 20 Jahre alt, das ist uns doch egal.
Ja, genau.
Also irgendwann ist auch mal vorbei bei denen leider.
Ja, ja, und man möchte sich nicht mit der Rechtsabteilung der Firma BMW anlegen.
Ganz sicher nicht.
Würdest du denn sagen...
Das ist jetzt aber natürlich nicht nur bei BMW so, ne? Das war jetzt nur ein Beispiel mit der Steuerkette.
Das ist natürlich klar, BMW steht auch für...
Genau, das ist bei den anderen Herstellern genau das Gleiche.
Okay, alles klar. Würdest du denn überhaupt sagen, kauft euch keine Kompaktklasse unter 10.000?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich sagte, ich würde keine hochklassige Kompaktklasse unter 10.000 kaufen. Unter 10.000 kann man sehr, sehr gut einen alten Renault oder einen alten Opel oder sowas kann man da schon bekommen, den man auch kaufen kann.
Ja, alles klar. Okay.
Also da muss man eben nur gucken, in welchem Preisspektrum man sich befindet. Wenn man jetzt sagt, ich hab eher ein Budget von an die 20.000 Euro, dann kann man sich schon sehr gut nach einem jungen Gebrauchten umgucken, auch bei den höherpreisigen. Und um das Budget 20.000 plus minus kann man auch bei den niedrigpreisigeren schon nach einem Neuwagen gucken. Aber das ist dann halt wieder, dann bezahlst du das gleiche Geld für ein Auto, das weniger Qualität hat. Da wäre ich persönlich dann wieder eher beim Gebrauchten von einem besseren, in Anführungsstrichen besseren Hersteller, wie zum Beispiel der Audi A3 oder sowas in der Richtung.
Da bist du über 10.000.
Da bist du über 10.000, ja genau. Dann könnte man wieder sagen, ja, da kann ich mir ja einen neuen Hyundai von kaufen. Das stimmt. Aber du kannst dir auch einen gebrauchten Audi kaufen oder einen gebrauchten BMW, der mit Sicherheit eine bessere Verarbeitungsqualität hat, fürs gleiche Geld und genauso zuverlässig ist.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Gebrauchtwagen-Thema, ne?
Genau. Kannst du sagen zum Beispiel, also bis 10.000 bist du bei der Marke, bis 15.000 bist du bei der Marke, ich rede jetzt mal von Preis-Leistungs-Verhältnis, und bis 20.000 oder 25.000 bist du eher in diese Richtung, gehst du so in diese Richtung. Kannst du da so grob sagen, also unter 10.000, dann über 10.000, 15.000, 20.000
ja.
Preis-Leistung?
Ja, also ich würde sagen, unter 10.000 ist man so im Bereich, also natürlich geht es jetzt um junge Gebrauchte, ne? Das ist ja das, worüber wir hauptsächlich reden. Unter 10.000 ist man im Bereich Hyundai, Renault, Honda zum Beispiel auch, haben wir noch gar nicht drüber geredet, der meistverkaufte Kompaktwagen aller Zeiten ist der, wie heißt der denn?
Civic?
Nee. Corolla, Toyota Corolla. Das sind so Sachen unter 10.000 Euro. Da kann man schon richtig gute Autos bekommen in dem Preisspektrum. Da sind auch gerade die Asiaten ganz, ganz zuverlässig. Auch so alte Toyotas und sowas, die laufen unendlich lang. Ganz, ganz gute Autos. Da ist es halt nicht so, dass man sich auf irgendwelche schickimicki Luxusausstattung im Inneren, das ist so Sitzheizung, Klimaanlage. Das ist dann doch eher rar gesät bei sowas, ne? Dann würde ich über 10.000, also zwischen 10.000 und 15.000 kommt man eher in den Bereich, wo man sich auch schon mal nach einem Golf umschauen kann oder sowas. Bei BMW und Mercedes ist man dann schon wieder ein ganzes Stück älter. Also bei, wenn man wirklich jetzt sagen möchte, ich möchte einen der ja, das sind ja schon Luxushersteller. Ich zähle jetzt zum 100. Mal auf, BMW, Mercedes und Audi. Da würde ich wirklich erst ab 15.000 anfangen zu suchen, weil da bekommt man dann auch wirklich Autos, die schon eine tolle Ausstattung haben mit Leder und wenn man Glück hat, sogar ein Abstandstempomat und all so ein Luxusspielkram, was alles sehr, sehr schön ist, die noch unter 100.000 Kilometern gelaufen haben. Ne, da kann man dann auch eine schöne Gebrauchtwagengarantie abschließen und dann hat man schon für zwischen 15.000 und 20.000 Euro hat man schon einen richtig guten Kompakten. Das kann man schon hinkriegen. Und wenn man jetzt wirklich über 20.000, dann kann man sich ja auch schon wirklich nach richtigen Autos umschauen. Sowas wie eben die hochmotorisierten Golf R oder jetzt kommt wieder mein BMW 135i oder sowas. Da kann man schon mit richtig guten Motoren, mit guter Ausstattung ein richtig tolles Auto bekommen, die aber trotzdem eben nicht riesig werden, sondern immer noch klein und praktisch sind, aber eben aus der Kompaktklasse sind, ja.
Okay.
Ja, und es gibt natürlich auch Autos dann über 10.000 Euro, wenn wir jetzt gucken, bis 15.000, sage ich jetzt mal, im Bereich zwischen 10.000 und 15.000, würde ich mich jetzt mal orientieren bei sowas wie einem Opel Astra. Die fangen neu so bei 16, 17 an, dann ist man mit ein bisschen Ausstattung eben schnell bei 20. Und nach 3-4 Jahren fallen die dann im Preis auf zwischen 10 und 15.000. Und dann kann man schon ein richtig gutes Auto bekommen bei zum Beispiel Hyundai, Ford. Ford Focus ist da zum Beispiel auch in dem Bereich preislich. Und wie ich schon gerade sagte, was sagte ich noch zuerst? Opel Astra.
Genau.
Genau, das sind so Autos, die ganz leicht in den Preisbereich zwischen 10 und 15.000 reinfallen. Die kann man auch schon mal unter 10.000 bekommen, aber für über 10.000 hat man dann auch schon ein bisschen mit Ausstattung, mit ein bisschen Schickimicki und vor allen Dingen auch im guten gepflegten Zustand, am besten noch Serviceheft noch durchgepflegt, weil die eben noch nicht so besonders alt sind. Und dann kann man schon für unter 15.000 schon was richtig Gutes bekommen.
Ich rekapituliere das nochmal. Das heißt also, wenn du so ein Opel Astra neu kaufst, würde der um die 20.000 kosten. Und wenn du ihn gebraucht kaufst nach 3, 4, 5 Jahren, dann liegt er schon bei 10.000. Das heißt, er hätte dann ungefähr die Hälfte verloren an Wert.
Ja, also das kann leicht passieren bei solchen Autos. Bei den höherpreisigen sogar noch schlimmer, aber auch bei den Autos schon, ja. Also die fangen, ich bin mir nicht 100, nagel mich nicht auf die Zahlen fest, die fangen neu zwischen 15 und 20.000 an. Und dann hat man eben, so das ist immer Basispreis, wenn die sagen, startet ab, aber das kriegst du ja nie ein Auto dafür, weil dann möchtest du sagen, ja, ich will aber schon, dass er rot ist und nicht schwarz. Ja, zack, bist du wieder 500 Euro los. Und deshalb ist man eben mit dieser ganzen Zusatzausstattung immer leicht 3, 4, 5 oder sogar 6, 7.000 Euro überm Basispreis. Und wenn nach 3, 4 Jahren verlieren die Autos so unfassbar viel Wert. Deshalb empfehle ich ja diese Neuwagen so gerne. Die Gebrauchtwagen so gerne. Ja. Weil die eben wirklich schon nach 3, 4 Jahren schon 5, 6, 7.000 Euro an Wert verloren haben. Und aber noch gar keine schlechteren Autos sind. Nach, was weiß ich, 40.000 Kilometern ist es ja noch nicht so, dass das Ding komplett zerkratzt ist und überall Flecken im Innenraum hat. Also im schlimmsten Fall vielleicht schon. Aber meistens, ich habe schon ein Auto gekauft, das schon 160.000 Kilometer auf der Uhr hatte und war noch im Neuwagenzustand. Da war nicht eine Macke dran und nichts. Oh. Und dann bekommst du das eben für ein Drittel vom Preis.
Ja, ja. Also man kann im Grunde doch empfehlen, Leute, kauft Neuwagen, damit wir wieder ganz viele Gebrauchtwagen haben. Also
wenn man das mal...
Also irgendwann, wenn man jetzt nur Gebrauchtwagen kauft, irgendwann gibt's keine Autos mehr. Zack, Ende. Oder die Höfe und die Lager stehen voll mit Neuwagen. Ja, also... Wolltest du noch uns irgendetwas Wichtiges mitteilen, bezogen auf die Kompaktklasse? Wenn nicht, sind wir nämlich hier schon am Ende.
Nee, eigentlich nicht. Also ich wollte noch, vielleicht würden wir noch kurz mal drüber reden, was wirklich eigentlich nicht zu vernachlässigen ist.
Was?
Dass der meistverkaufte Auto der Welt aus allen Kategorien und allen Fahrzeugklassen eine Kompaktklasse ist. Der Toyota Corolla nämlich.
Ach, der wird am meisten verkauft.
Wurde am meisten verkauft in der Geschichte des Automobils.
Das ist ja der Wahnsinn. Leute, schreibt euch das auf. Ich werde euch irgendwann mal abhören, dass ihr das, ob ihr das noch wisst. Ja, Mensch, Luca, das war's schon wieder. Das nächste Thema ist die Mittelklasse. Von der Kompakt zur Mittelklasse ist ein großer Sprung oder ein kleiner Sprung, Luca?
Ich würde das schon als großen Sprung bezeichnen, ja.
Okay. Dann haben wir das nächste Thema schon parat.
Ja.
Dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag und seid weiterhin freundlich zueinander und wir hören uns bald wieder. Ich bin Peter Minges vom Fritzton Verlag und mein Freund und Gegenüber ist...
Luca. Und tschüss.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Fritzton.